wissen eigentlich alle, was 24-Stunden-Pflege ist, was sich dahinter verbirgt? Was sind die wichtigsten Dinge, die man dazu wissen muss?
Der Begriff 24-Stunden-Pflege ist gängig und wird deshalb häufig verwendet. Er ist aber in mehrfacher Hinsicht falsch, denn es wird nicht 24 Stunden gepflegt und gepflegt im klassischen Sinne, medizinische Behandlungspflege wird auch nicht erbracht, sondern die Betreuungskräfte können halt eben auch nur durchschnittlich 8 Stunden am Tag arbeiten und im Alltag unterstützen beim Essen kochen, beim Einkaufen, Hilfe bei der Nahrungszubereitung und.
Ist es das, was im Volksmund die Polin zu Hause genannt wurde oder wird?
Genau, meistens sind es die Polinnen, die zitiert werden, wobei wir mittlerweile erleben, dass die Kräfte auch aus vielen anderen Ländern kommen. Wir haben sehr viele Kräfte auch aus Bulgarien und Rumänien, aber auch durch besondere visarechtliche Regelungen aus dem Westbalkan, das heißt insbesondere aus Serbien und Bosnien-Herzegowina, kommen durchaus auch viele Kräfte.
Die Verbraucherzentrale hat natürlich nicht nur auf die Angehörigen zu achten, sondern natürlich auch auf die Situation dieser Pflegekräfte. Es war lange als Schwarzmarkt, illegaler Markt im Gespräch. Wie sieht das heute aus? Wie sind heute die Rahmenbedingungen?
Es ist immer noch so, dass die 24-Stunden-Pflege oder Live-In-Betreuung, wie es wissenschaftlich heißt, im grauen Bereich sich befindet. Wir sprechen vom grauen Pflegemarkt, weil vieles noch nicht ganz geregelt ist, sondern man sich nur so von kleiner Regelung zu kleiner Regelung entlanghangelt und immer aufpassen muss, dass es letzten Endes nicht auf eine schwarze Beschäftigung hinausläuft. Wir gehen davon aus, dass rund 85% aller Kräfte noch schwarz beschäftigt sind. Und die Kräfte wollen wir einfach sowohl zugunsten der Betreuungskräfte, aber auch zugunsten der Verbraucher, der pflegenden Angehörigen und der Pflegebedürftigen selbst aus dieser Grauzone herausholen. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist jetzt erstmals normiert, dass es eine rechtliche Grundlage künftig geben soll. Wie die ausgestaltet sein soll, wissen wir allerdings noch nicht.
Das heißt für Sie im Moment als Juristin, welche Hinweise und welche Ratschläge oder welche Anmerkungen machen Sie im Moment?
Im Moment beraten wir natürlich aufgrund der geltenden Rechtslage. Das heißt, wir schauen uns an, in welchem Beschäftigungsverhältnis die Kräfte kommen sollen. Möchte die pflegebedürftige Person oder deren Angehörige die Kraft selbst anstellen, im sogenannten Arbeitgebermodell? Das heißt, wird sie selbst Arbeitgeber oder beauftragt sie, weil ihr das alles viel zu viel wird mit dem Organisieren, beauftragt sie dann möglicherweise eine Agentur, für die sie dann auch entsprechend Geld bezahlt und weiß dann, dass, wenn die Kraft krank ist oder im Urlaub ist, Ersatz kommt.
Weiß man, was die gängigsten Modelle sind? Also haben sich diese Agenturmodelle durchgesetzt oder ist es immer noch so, dass die Menschen versuchen, da selber an die Kräfte zu kommen? Wie sieht das im Moment aus?
So recht durchgesetzt hat sich keines der Modelle. 85% der Kräfte arbeiten halt hier schwarz. Das heißt, da wird irgendeine Cousine von der Nachbarin ins Land geholt, die eigentlich nur zu Besuch ist, dann aber gegen ein kleines Entgelt diese Arbeiten erledigt. Das haben wir leider auch sehr, sehr oft. Wir haben aber auch durchaus immer mehr Menschen, die bereit sind, die Kräfte selbst anzustellen und Arbeitgeber zu werden. Viele entscheiden sich auch für die Agenturlösung. Die Agenturlösung war früher so ausgestaltet, dass die Kraft im Heimatland angestellt war, beispielsweise in Polen, von dort nach Deutschland entsandt wurde. Wir sprechen hier vom Entsendemodell. Seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das im letzten Jahr gesprochen wurde, wonach auch Bereitschaftszeiten zu bezahlen sind und der deutsche Mindestlohn zu zahlen ist, versuchen die Agenturen sich aber von dieser Verpflichtung zu befreien und versuchen immer mehr selbstständige Kräfte zu vermitteln und bürden damit das Risiko einer Scheinselbstständigkeit und einer horrenden Nachzahlung einfach den Pflegebedürftigen und den Angehörigen auf.
Wenn man es so legal wie möglich im Moment machen möchte, was kostet das dann?
Man muss rechnen, der Mindestlohn ist 12 Euro. Das heißt, wenn ich das jetzt hochrechne auf eine 40-Stunden-Woche, bin ich bei etwas über 1.800 Euro. Dazu kommen die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, ich habe reine Arbeitslohnkosten für die Kraft von rund 2.300 Euro. Dazu kommen etwaige Reisekosten, klar, Verpflegung, Unfallversicherung und. Das heißt, ein seriöses Angebot einer Agentur kann nie unter 2.500 Euro liegen.
Was ein Grund für diesen grauen Markt natürlich leider ist.
Wir hören häufig auch leider von pflegenden Angehörigen, dass sie der Agentur jeden Monat 2.500, 2.700 Euro überweisen und irgendwann fängt die Betreuungskraft an zu reden und sagt, bei ihr kommen nur 800, 900 Euro netto an. Da kann man sich, selbst wenn man die Sozialversicherungsbeiträge draufrechnet, ausrechnen, wie viel sich die Agentur dann einsteckt. Also allein hoher Preis ist noch nicht immer eine Gewähr dafür, dass alles richtig läuft.
Wenn Sie selber in die Situation kämen, was würden Sie persönlich sagen, okay, darauf könnte ich mich einlassen?
Bei dem Modell der sogenannten 24-Stunden-Pflege muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass das Modell nicht als einzige Betreuungsmöglichkeit funktioniert, sondern dass das Ganze in Pflegesetting, in Pflegemix eingebettet werden muss. Das heißt, entweder ist der oder die Pflegebedürftige noch nicht so pflegebedürftig, dass er 24 Stunden Betreuung braucht, oder ich habe andere Möglichkeiten, die Betreuung am übrigen Tag sicherzustellen. Sei es, weil die Tochter mit im Haus wohnt und abends dort bei dem Elternteil übernachtet, weil noch ein Ehepartner mit vor Ort ist oder. Das heißt, man muss tatsächlich so planen, dass die Betreuungskraft nur 40 Stunden in der Woche arbeiten kann und die übrige Zeit abgesichert und abgedeckt ist. Wenn man sich dessen bewusst ist und bereit ist, dafür rund 2.500 bis ja auch bis 3.000 Euro zu bezahlen, muss man wissen, dass aktuell nur das Pflegegeld, was der Pflegebedürftige bekommt, eingesetzt werden kann. Es gibt Agenturen, die damit werben, dass auch die Verhinderungspflege mit angerechnet werden kann oder der Entlastungsbeitrag von 125 Euro monatlich. Aber das ist nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen möglich und eigentlich so gut wie gar nicht.
Das heißt, von den 2.500 kann ich wie viel refinanzieren?
Bei Pflegegrad 2 können Sie 316 Euro monatlich refinanzieren, bei Pflegegrad 5 901 aktuell. Aber zum Pflegegrad 5 kommen im Regelfall die Betreuungskräfte nicht mehr. Das heißt, die meisten Betreuungskräfte, die eingesetzt werden, dazu erheben wir auch Dokumentation, kommen bei Pflegegrad 3 beziehungsweise beginnen bei Pflegegrad 2. Und dann kann man eben nur diese 316 Euro Pflegegeld, die man als pflegebedürftige Person bekommt, da einsetzen.
Bei allen rechtlichen Bedenken, Frau Niewohner, schauen wir auf die Möglichkeiten, die dennoch diese sogenannte 24-Stunden-Pflege bieten kann.
24-Stunden-Pflege kann eine Unterstützung oder Entlastung sein, gerade finde ich für die Angehörigen, die berufstätig sind. Man kann selber gar nicht 24 Stunden für den Angehörigen oder die Angehörige da sein. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es ist total wichtig, diese ganzen Vorgaben, diese juristischen Vorgaben zu kennen und sich zu überlegen, ist das ein Modell, was für uns passt? Ich erlebe manchmal Angehörige, die irgendwie so das Gefühl haben, das ist jetzt der Sechser im Lotto, wenn wir da jemanden haben, schon lange über ihre Grenzen gesorgt haben. Und dann auf einmal denken, jetzt kommt die Pflegekraft oder die ausländische Haushalts- und Betreuungskraft, ne, und die nimmt mir alles ab. Das passiert aber gar nicht. Das sind ja keine Sklaven, die 24 Stunden am Tag für alles zuständig sind. Ich bleibe als Angehörige in der Verantwortung. Ich muss auch noch organisieren, ich muss die Kraft einarbeiten, dafür sorgen, dass das irgendwie gut läuft und vielleicht immer wieder im Wechsel, wenn jemand Neues kommt, auch da immer wieder auch parat stehen, Zeiten überbrücken. Also da sind viele Punkte, die man wirklich für sich vorher gut durchdenken sollte und überlegen sollte, ob das die Lösung ist. Wenn man das nicht tut, fährt das ganz schnell vor die Wand. Ich kenne eben so beide Seiten. Die einen sagen, nee, das haben wir probiert, das war gar nichts. Wie viele ältere Menschen haben wir, die nach dem Krieg aus Polen geflüchtet sind? Und wenn die Polnisch hören, geht es gar nicht. Wo man sich als Kind vielleicht erstmal gar keine Gedanken macht. Und auf der anderen Seite erlebe ich die, die sagen, wir haben ein bisschen gesucht. Jetzt haben wir zwei Frauen gefunden, die kommen. Die eine ist super, die andere okay. Das kriegen wir aber gut hin. Und die sind ein Teil der Familie geworden. Also die Frage ist ja auch, wie offen sind wir als Familie, jemanden sozusagen noch mit dazwischen zu lassen. Dann kann das eine gute Lösung sein. Man braucht ja auch Platz, wo diese Betreuungskraft wohnt, ne? Und eben erstmal grundsätzlich die Bereitschaft, dass ich da jemanden in meinen Haushalt lasse.
Was sagen die Angehörigen, wann es gut klappen kann?
Wenn man sich dessen bewusst ist, dass das auch seine Grenzen hat. Wenn man Spaß daran hat, auch eine andere Kultur ins Haus zu lassen und das als Bereicherung zu erleben.
Diejenigen, die sich näher damit beschäftigen, die sprechen dann über Bereitschaftszeiten. Also man kommt ja wirklich in die Arbeitgeberrolle. Und was ist da wirklich wichtig zu beachten?
Bei der Bereitschaftszeit ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlich durchgängig gezahlt werden muss, wenn sich die Betreuungskraft bereithält, um nachts dem Pflegebedürftigen zu helfen, beim Toilettengang oder ihm ein Glas Wasser anzureichen. Und wenn das mal um 1 Uhr ist, mal um 3 Uhr in der nächsten Nacht gar nicht und dann wieder um 5 und um 7 Uhr, dann sind alle Nächte als Betreuungszeit, als Bereitschaftszeit komplett zu bezahlen und das mit dem gesetzlichen Mindestlohn nach der aktuellen Regelung. Und das ist von einer Kraft eben nicht zu leisten, es sei denn, sie wird tatsächlich nur nachts eingesetzt. Die meisten Leute versuchen es dann schwarz oder setzen es, weil die Agenturen es versprechen, gleichwohl als selbstverständlich voraus. Die Agenturen sagen, wir machen zwar einen Vertrag über 40 Stunden, aber sie wissen doch, die Kraft ist doch eh den ganzen Tag bei ihnen. Und darauf darf man sich eben nicht verlassen.
Zumal, was Frau Niewohner auch schon gesagt hat, es ist ein Mensch, der in meinem Haushalt lebt und kein Sklave meiner Familie ist.
Wir erleben in der Beratung ganz, ganz unterschiedliche Behandlungen oder Erwartungshaltungen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Das heißt teilweise wirklich so, dass gesagt wird, ja, die wohnt doch eh hier, die kriegt ja nicht nur den Mindestlohn wie der Paketbote, der draußen die Pakete ausfährt, sondern kann bei mir noch wohnen und essen. Da kann die doch mal nachts helfen, den Vater zur Toilette zu bringen. Oder wir hatten das jetzt gerade anlässlich des Ukraine-Kriegs, dass Leute angefragt haben, gesagt haben, können wir nicht eine Ukrainerin gegen Kost und Logis aufnehmen und im Gegenzug macht sie hier die 24-Stunden-Betreuung. Nein, das geht natürlich nicht. Auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt durch die besonderen Regelungen die Arbeitserlaubnis haben, gilt das zuvor Gesagte, nämlich dass auch sie den Mindestlohn bekommen müssen. Aber wir haben aber auch andere Pflegebedürftige, die gar nicht so pflegebedürftig sind, die dann vielleicht mit Pflegegrad 1 oder 2 noch relativ fit und unterwegs sind, wo dann die Frau gestorben ist und der Mann sagt, ich hätte jetzt einfach gerne eine Frau im Haus, die für mich kocht, der mir dann auch letztens am Telefon erzählt hat, aber die soll doch was von Deutschland sehen, wenn sie hier ist und wir waren am Drachenfels und wir haben den und den Ausflug gemacht, wo ich dachte, ja, die hat außer den Verpflichtungen ein ganz passables Leben, die kümmert sich nämlich tatsächlich nur ums Kochen, weil für den Haushalt, für die Reinigung hatte ja noch jemand anderes. Also auch das gibt es. Das heißt, das, was die Pflegebedürftigen erwarten, reicht wirklich von bis. Und da muss man einfach ganz klar, und das sehen wir auch als unsere Aufgabe als Pflegewegweiser, darauf hinweisen, hier, 40 Stunden sind möglich im Durchschnitt, mehr nicht. Kommt man damit klar oder kommt man damit nicht klar? Ansonsten muss man sich einfach eingestehen, wenn ich jetzt gerne für meine schwerstpflegebedürftige Mutter, die in Ostfriesland alleine in ihrem Haus wohnt, eine solche Betreuungskraft hätte, es gibt keine Nachbarn drumherum, keine anderen Möglichkeiten zur Betreuung und ich komme nur alle 4 Wochen mal, um nach dem Rechten zu sehen, dann ist das einfach nicht das richtige Betreuungsmodell.
Das hat ja die VDK-Studie zahlenmäßig auch ergeben, dass es ganz häufig ist, dass Angehörige nicht nachts durchschlafen können. Ich aber dann morgens wieder arbeiten muss und wir werden nicht mit 25 pflegende Angehörige, sondern in der Regel mit 50 und älter und brauchen unsere Kräfte. Dann könnte das vielleicht eine ganz gute Lösung sein, dass ich weiß, da ist jemand nachts da und ich kann zumindest die Nächte schlafen.
Man muss sich anschauen, passt diese Konstellation für mich? Das heißt, wie hoch oder wie stark ist die Pflegebedürftigkeit, um jemanden einzusetzen? Und welche anderen Betreuungsmöglichkeiten habe ich einfach noch? Wenn jemand nachts nicht raus muss oder alleine zur Toilette gehen kann und hat für einen Notfall einen Notfallknopf von einem Anbieter, kann das für tagsüber durchaus ausreichen. Und deshalb erheben wir auch die Dokumentation, je fortgeschrittener die Pflegebedürftigkeit wird, desto schwieriger wird es, wenn niemand anders im Haus wohnt. Wenn nicht noch ein etwas fitterer Ehepartner im Haus wohnt oder Kinder mit im Haus wohnen oder jederzeit oder fast jederzeit verfügbar sind, klappt das nicht.
Es ist keine 24 Stunden, die ich abgeben kann, wenn ich mich einigermaßen menschlich legal verhalten will.
Es ist halt auch keine Pflege im klassischen Sinne. Es kommen im Regelfall keine Pflegekräfte, sondern wir haben Floristinnen, Verkäuferinnen. Wir hatten aber auch schon Baggerfahrer und Profiboxer, also auch männliche Betreuungskräfte, die diese Tätigkeit übernommen haben. Und die können eben keine medizinische Behandlungspflege durchführen. Das heißt, ab einem gewissen Pflegegrad oder einer gewissen Pflegebedürftigkeit bleibt man da auf den ambulanten Pflegedienst angewiesen.